Ich habe das so geschoben und dachte, oh, das ist bestimmt voll der Aufwand. Dann habe ich irgendwie meinen Sparplan eingerichtet, habe irgendwie einen Dauerauftrag auf mein Verrechnungskonto. Und seitdem läuft das. Desto mehr Risiko ich eingehe, desto höher kann meine Rendite sein, aber kann sie genauso gut auch nicht. Das sind natürlich auch alles so Learnings, die man dann irgendwann mal macht und dann so im Nachhinein realisiert, so, das war jetzt vielleicht gar nicht so clever.
Dieser Podcast wird unterstützt von unserem Partner Comdirect. Hallo und herzlich willkommen im Schwungmasse-Podcast. Ich bin Alicia und ich freue mich darauf, dir heute ein neues Teammitglied vorstellen zu dürfen, und zwar Laura. Laura ist seit einem halben Jahr als Praktikantin bei uns und bleibt nun während ihres Masters in Kiel auch noch als Werkstudentin und unterstützt uns tatkräftig, vor allem im Content-Kreieren auf Instagram. Heute erzählt sie uns, wie sie ihre Geldbeziehung pflegt und regelmäßig eincheckt, wie sie ihr Misstrauen gegenüber dem Kapitalmarkt abgelegt hat und wie sie ihre persönlichen Werte nicht nur mit der Geldanlage, sondern auch mit ihren Alltagsfinanzen vereint und dabei sogar noch sparen kann. Herzlich willkommen, liebe Laura. Ich freue mich, dass du heute hier bist und wir wollen dich natürlich auch ein bisschen besser kennenlernen zu Beginn. Deswegen erzähl uns doch mal vielleicht, was wir über dich wissen sollten, was jetzt ja nicht direkt auf den ersten Blick mit deinem Geld zu tun hat.
Okay, ja, also ich glaube, ich bin sehr pufferliebend, würde ich sagen. Also auch zeitlich baue ich meinen ganzen Tag über 1000 Puffer ein. Das hat, glaube ich, nicht unbedingt direkt was mit Geld zu tun. Dann ist mein Guilty Pleasure, GZSZ zu schauen. das sollte man vielleicht über mich wissen. Und ansonsten würde ich sagen, bin ich sehr werteorientiert. Also ich bin happy, wenn ich Sachen mache, die auf meine Werte einzahlen, ja.
Das ist voll schön. Jetzt wollen wir natürlich auch über die Werte des Finanzheldinnenseins vielleicht ein bisschen sprechen. Du bist eine Finanzheldin mindestens seit Start deines Praktikums, aber ja vielleicht auch schon vorher. Deswegen erzähl uns gern mal, wann oder wie du das Gefühl für dich entwickelt hast, eine Finanzheldin zu sein und was das für dich bedeutet.
Oh, das ist eine sehr gute und schöne Frage. Also ich glaube, entwickelt so richtig dieses Bewusstsein dafür habe ich vielleicht auch erst mit meinem Job hier im Finanzheldinnen-Team, dass ich so dachte, okay, so kann man das nennen. Ich glaube allerdings, dass es vielleicht auch vorher schon da war, dass ich irgendwie so ein gewisses Bewusstsein für Geld hatte und auch immer gerne gespart habe. Und ich glaube, wo es sich dann vielleicht so entwickelt hat, war dann vielleicht so mit dem ersten irgendwie mal überlegen, okay, kann man auch noch mehr mit Geld machen, als es jetzt nur zu sparen, ne? Ist das irgendwie clever, mein ganzes Gespartes auf dem Girokonto liegen zu haben? Und ja, ich finde, das war irgendwie so vielleicht der erste Schritt in Richtung des Finanzheldinnen-Daseins, irgendwie so zu checken, okay, ich habe Geld und ich habe die Entscheidungsgewalt darüber und das nutze ich dann auch.
Wie würdest du denn deine Beziehung beschreiben? Seid ihr eher in einer leidenschaftlichen Liebesbeziehung, on-off, getrennt? Wie sieht es da aus?
Also ich würde sagen, es ist so eine aktive und sehr stabile Beziehung. Also es gibt nicht viele Höhen und Tiefen. Ich glaube, es gibt immer mal wieder Check-ins, wenn es irgendwie so einen neuen Lebensabschnitt gibt und sich irgendwie finanziell was ändert, dann bin ich, glaube ich, immer in engerer Beziehung mit meinem Geld, als ich es sonst bin. Also immer so lange, ne, wenn irgendwie sich was ändert, führe ich auch immer so 1, 2, 3 Monate Haushaltsbuch und dann merke ich aber auch, oh, ne, ich habe jetzt so ein Gefühl dafür und dann distanziere ich mich auch gerne wieder ein bisschen davon.
War das schon immer so oder hat sich das vielleicht auch durch bestimmte Momente oder Schlüsselentscheidungen verändert?
Also ich glaube, es ist jetzt so, seitdem ich ausgezogen bin. Also ich glaube, es war wirklich so dieser Schritt von, ne, man wohnt irgendwie zu Hause, man hat ja auch noch nicht viel Geld, über das man verfügen könnte, sondern ne, man hat irgendwie keine Miete zu zahlen. Und ich glaube, so der Moment, wo ich irgendwie das erste Mal ausgezogen bin, auch das erste Mal irgendwie eine damals größere finanzielle Entscheidung getroffen habe. Ich weiß noch damals, ich habe eine Kaution für eine WG überwiesen, die ich nie gesehen habe. Das würde ich jetzt im Nachhinein nie wieder machen. Aber ich glaube, das sind natürlich auch alles so Learnings, die man dann irgendwann mal macht und dann so im Nachhinein realisiert, so, das war jetzt vielleicht gar nicht so clever. Und ich glaube aber auch, dass man ja so dann irgendwie auch seinen Erfahrungs Konto aufbaut. Und dann habe ich, glaube ich, so Schritt für Schritt neben dem Studium immer mehr irgendwie so, ja, eine aktive Beziehung zu meinem Geld entwickelt.
Und auch mehr Vertrauen darin aufgebaut, oder? So hört sich's an. Also nicht nur die Erfahrung, sondern dann auch, du hast ja da auf deine Entscheidung vertraut, jetzt bei dem WG und der Kaution, dass das schon passen wird. Und dann ist es auch okay, dieses Risiko einzugehen, das Geld zu überweisen.
Ja, also jetzt zurückblickend würde ich es nicht nochmal so machen. Es ist jetzt, in meinem Fall hatte ich Glück und es ist gut gegangen. Und ich glaube, in dem Sinne hat es sich gelohnt, mal so ein Risiko einzugehen, ne, und was zu lernen. Aber ich glaube, es wäre jetzt noch, ja, schmerzhafter gewesen, wäre das WG-Zimmer dann gar nicht vorhanden gewesen. Dann, ja.
Es ist schon gut, wenn man sich die Wohnung mal vorher angeschaut hat. Gib uns doch gerne einen Einblick, wie Geldthemen bei dir in der Familie früher behandelt wurden oder jetzt auch im Freundes- und Bekanntenkreis. War das ein Tabuthema oder nicht?
Also es war jetzt kein Tabuthema, also gerade so in meiner Kindheit. Ich konnte immer irgendwie zu fragen und dann wurde das beantwortet, aber es war auch nie wirklich so ein, ja, sehr präsentes Thema und auch nicht irgendwie so im Freundeskreis. Ich glaube, mit einer Ausnahme, ich hatte eine gute Freundin, die auch eine Klischee-Tochter von zwei BankerInnen war und die hat sich immer ja sehr früh schon so damit befasst, aber da weiß ich noch, weil wir in der Kindheit immer alle so, ja, keine Ahnung, konnten da irgendwie nicht viel mit anfangen. Und ich habe den Eindruck, desto älter man jetzt auch wird, desto mehr sprechen wir da auch irgendwie im Freundeskreis drüber oder auch jetzt letztes Wochenende erst habe ich mit einer Freundin gesprochen, die ihr erstes Einstiegsgehalt verhandelt hat. Und ja, also habe da jetzt, glaube ich, schon mehr Menschen, mit denen ich darüber reden kann und finde es auch irgendwie ganz wertvoll und schön, dass sich das so entwickelt hat und jetzt nicht immer noch so ein Thema ist, was irgendwie so kurz besprochen wird und dann aber auch schnell wieder vom Tisch ist.
Glaubst du, das hat was damit zu tun, dass du jetzt auch bei der Initiative tagtäglich damit konfrontiert wirst, dass Geld ein Thema ist, Geldanlage und wir ja auch im Team ganz oft über Geld sprechen?
Ja, also ich glaube, es hat auf jeden Fall dahingehend immer schon was damit zu tun im privaten Umfeld, wenn ich erzähle, ne, wo arbeite ich gerade, dass das dann natürlich schnell ein Thema ist. Aber ich glaube, ich also lerne natürlich auch dadurch, dass ich irgendwie tagtäglich mit Geldthemen mich beschäftige, glaube ich, auch mehr mein Vokabular kennen. Also ich merke auch, dass ich immer noch manchmal finde, dass so Geldgespräche auf eine Art aufregend und vielleicht manchmal auch so ein bisschen unangenehm sind, weil ich einfach denke, man hat irgendwie nicht so diese Routine wie über jedes andere Thema, über das irgendwie gesprochen wird im Alltag. Genau, aber dahingehend denke ich, ist es ja umso besser, desto häufiger man das irgendwie im Privaten, aber auch irgendwie im Beruflichen thematisiert und einfach übt, darüber zu sprechen.
Absolut. Übung macht den Meister. Routine schafft dann auch ein bisschen mehr Gelassenheit, baut irgendwie Berührungsängste ab. Und zu fragen, welchen Handyvertrag hast du, genauso locker zu nehmen wie in was investierst du eigentlich?
Genau.
Kommen wir direkt zum Thema Altersvorsorge. Mann, was eine Überleitung. Altersvorsorge. Du bist ja jetzt noch sehr jung und ich weiß nicht, wann du dich das erste Mal damit beschäftigt hast, aber vielleicht gab es da auch einen Moment schon vor der Arbeit bei uns, also bei mir zumindest war es damals hier das Praktikum, dass ich irgendwie mit ETFs konfrontiert wurde, aber du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass das bei dir schon vorher passiert ist. Gib uns da doch mal so einen kurzen Einblick in deine Geldanlagereise.
Ja, sehr gerne. Also bei mir war es, glaube ich, eher so eine Schlüsselperson und es war ein damaliger Mitbewohner und guter Freund, der sich irgendwie sehr in das Thema, ja, Altersvorsorge mit ETFs irgendwie so reingenördet hatte und der dann häufig gesagt hat, hier, Laura, ne, guck dir das mal an, mach das. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang, glaube ich, weil man ja auch irgendwie überall mit irgendwelchen Schneeballsystemen, auch gerade so im Freundes- und Bekanntenkreis, dann manchmal in Berührung kommt, war ich erst so ganz skeptisch und dachte so, das klingt ja gut, ne? Ich lege jetzt was an und dann kann ich irgendwie fürs Alter vorsorgen. Und dann hat es, glaube ich, echt, also ich glaube, das war so vor 4 Jahren ungefähr, bestimmt so ein halbes Jahr gebraucht, verschiedene unabhängige FinanzbloggerInnen. Ich habe auch gerne irgendwie so im Internet Videos konsumiert, wo ich dann irgendwie so gemerkt habe, okay, das, also da ist gar nicht unbedingt so der Haken dran. Und ich weiß noch, ich habe zu der Zeit auch viel immer mit so einem Zinseszinsrechner mir das visualisiert. Das hat mir persönlich total geholfen, auch so zu sehen, okay, jetzt gerade passiert da noch gar nicht so viel, aber es ist halt super clever, möglichst früh damit anzufangen, so dass man dann eben auf lange Zeit davon profitieren kann. Und ich weiß auch noch, dass ich zu der Zeit, hatte ich auch ein so ein Video geschaut, da ging es auch irgendwie bei einem YouTube-Pärchen, eigentlich ging es um was anderes, aber irgendwie haben die in dem Video auch über Geld investieren gesprochen und dann meinten die irgendwie auch so, ja, das Wichtige ist ja immer, dass du irgendwie Geld investierst, was nicht weh tut, wenn es weg ist. Und ich weiß, ich hatte zu der Zeit, hatte ich so einen Job neu dazu gewonnen, wo ich einfach bezahlt wurde für eine Aufgabe, die ich davor auch schon gemacht habe und hatte dann so ein bisschen Geld übrig. Und dann dachte ich so, ach komm, dann nehme ich das Geld, ne? Wenn das weg sein sollte, dann ist es nicht schlimm. Und dann war aber auch das Gute, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, irgendwie so ein ETF-Sparplan, das ist auch gar nicht so gefährlich. Also es war jetzt auch gar nicht so schlimm, dass ich dieses Geld genommen habe. Aber ich glaube, das ja hat mir so geholfen zu starten, dass ich gesagt habe, okay, und wenn es weg ist, dann ist es weg.
Werbung. Ich kümmere mich demnächst mal um meine Altersvorsorge. Kommt dir das bekannt vor? Geht vielen so. Genau dafür haben wir die Finanzheldinnen-App entwickelt. Sie hilft dir ganz unkompliziert, deine Rentenlücke zu berechnen. Und ja, die Zahl kann im ersten Moment ganz schön groß wirken. Aber genau deshalb ist es so wichtig, sie zu kennen. Die App begleitet dich danach weiter mit Rechensimulationen und Lernmodulen, damit du nicht nur irgendwann, sondern jetzt anfangen kannst. Den Link zur App findest du in den Shownotes. Werbung Ende. Ganz viel richtig gemacht am Anfang, also von dem eigenständigen Wissensaufbau über sich darin ja dann auch bestärkt fühlen, wenn sich Inhalte wiederholen, bis hin zu ich investiere nur Geld, was ich jetzt gerade nicht unbedingt brauche, was mir nicht wehtut, wenn es weg ist und ja, sich so ja dann auch finanziell weiterentwickeln zu können. Mich interessiert aber nochmal der Punkt von diesem, du bist misstrauisch und glaubst irgendwie, da ist ein Haken dran, weil sonst würde es ja jeder machen, zu okay, ich habe Vertrauen in die Geldanlage, an der Börse, in Wertpapiere. Was ist da vielleicht auch mit deinem Mindset passiert?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass, weiß ich nicht, wie so ein Schneeballsystem ist. Habe dann irgendwie schnell so gecheckt, okay, mein Mitbewohner, der erzählt mir das nicht aus Eigeninteresse, sondern aus, ne, hier, du bist jung, mach das mal. Der profitiert davon nicht. Und ich glaube auch dieses, okay, am Anfang passiert da auch noch gar nicht so viel, weil ich glaube, gerade bei so Schneeballsystemen wird ja häufig damit geworben, weiß ich nicht, investiere jetzt 100 Euro und in 3 Monaten hast du, weiß ich nicht, also irgendwas, wo man schon so denkt, das kann ja irgendwie nicht sein. Und ich glaube, das war dann irgendwie so der Punkt. Und ich glaube dann wirklich, dass ich so gedacht habe, okay, die 5 großen Finanzaccounts, die sagen irgendwie am Ende des Tages alle dasselbe. So, wenn das irgendwie so ein Humbug wäre, würde da ja mal jemand die Kommentarspalte stürmen, dachte ich dann. Genau, und dann habe ich, glaube ich, so diesen Shift hinbekommen. Und ich glaube, es war dann auch dolle dieses, dass ich dachte, naja, selbst wenn, dann ne, habe ich es jetzt mal ausprobiert und dann kann ich es immer wieder lassen.
In was hast du dann letzten Endes investiert und warum? Wie bist du da so bei der Auswahl vorgegangen?
Ja, also ich habe immer noch dieselben 2 Sparpläne, 2 global gestreute ETFs und habe da aber auch irgendwie darauf geachtet, dass es mit meinen Werten irgendwie stimmt und habe mich da quasi auch bei den 2 Indizes, die ich gewählt habe, quasi darauf geachtet, dass die auch Nachhaltigkeitssiegel haben. Genau, und bin dann quasi so vorgegangen, dass ich dachte, okay, ich will auch nicht nur Fokus auf jetzt ne irgendwie ein Land, was ja sehr doll beispielsweise im MSCI World vertreten ist, sondern habe das versucht, quasi noch mit einem kleineren Anteil noch weiter zu streuen global.
Okay, jetzt hast du schon gesagt, okay, deine Strategie ist global breit gestreut mit Nachhaltigkeitsfokus. Was ist dir generell wichtig bei deiner Geldanlage? Welches Ziel verfolgst du damit?
Also ich verfolge damit, dass ich in der Rente einfach meinen Lebensstandard halten kann. Ich glaube, ich verfolge gar nicht die großen Millionen oder so damit, sondern ich glaube, ich möchte einfach so den Lebensstandard, den ich irgendwie so zum Ende meines Arbeitslebens habe, dann auch noch danach weiter halten können.
Gibt es Next Steps jetzt in Sachen Wertpapierinvestitionen oder vielleicht auch andere Anlageklassen, die du dir vorgenommen hast? Du hast jetzt gesagt, seit 4 Jahren bist du investiert und hast auch bisher nichts daran verändert, oder?
Genau, ja. Also bislang bin ich dabei geblieben und habe das so auf Autopilot und fühle mich da irgendwie sehr wohl mit. Aber ich merke auch natürlich durch die Arbeit hier, merke ich immer so, okay, die Welt des Investierens ist ja noch mehr als nur irgendwie ETFs. Und ich spiele jetzt so seit einer Weile schon mit dem Gedanken, mir eine Unternehmensanleihe zu kaufen. Da aber auch wirklich mit dem, dass ich, also ich glaube, da bin ich auch noch, weil das wieder so was Neues ist und weil das irgendwie beim ersten Mal gut geklappt hat, dass ich irgendwie sage, okay, das ist auch Geld, das stecke ich da einmalig rein. Wenn es weg ist, ist es weg. Und wenn nicht, dann ist cool. Und ansonsten noch ein Ziel für dieses Jahr ist, dass ich den Freistellungsauftrag nutze. Das war nämlich auch so ein großer Aha-Moment am Anfang meines Praktikums, weil ich dachte immer, ich stelle den einfach ein in der jeweiligen Bank und verteile das auf meine Bank-Accounts und dachte dann, passiert das so? Und dann hatte ich aber so diesen Klickmoment, dass ich so erfahren habe, so, ach so, okay, ich muss die verkaufen und ne, um Gewinne zu realisieren und aha, okay. Genau, das war irgendwie ein großer Aha-Moment und deswegen steht das auf der To-Do-Liste für Ende des Jahres.
Wer sich jetzt in diesem Moment gefragt hat, von was spricht Laura da, dem verlinken wir mal die Folge zum Freistellungsauftrag mit unserer Expertin Svetlana. Da haben wir ganz ausführlich drüber gesprochen. Das war auch einer meiner Aha-Momente und ich habe das auch lange Zeit gar nicht gemacht oder auch nicht gewusst, wie man den für sich nutzen kann. Gibt es denn weitere Aha-Momente, von denen du erzählen kannst, was bei dir irgendwie so richtig geklickt hat, wo du so dachtest, ah, das müssten eigentlich alle wissen oder auch viel früher hätte ich das gerne gewusst?
Also ich glaube, eine sehr, ich sag mal in Anführungszeichen, simple Sache, denke ich jetzt manchmal, aber für mich war sie am Anfang nicht so simpel, war einfach so diese Gleichung von, desto mehr Risiko ich eingehe, desto höher kann meine Rendite sein, aber kann sie genauso gut auch nicht. Und ich glaube, das ist so was für mich, wo ich denke, das könnte man so an den Mond projizieren, das sollte jeder mal irgendwie für sich begriffen haben. Ja, also ich glaube, kein Aha-Moment, aber ich glaube, was ich irgendwie voll cool fand, war, glaube ich, dass ich damals eben von diesem Freund so, ja, ich fand es damals ein bisschen immer genervt wurde mit diesem Thema, aber jetzt rückblickend bin ich ihm da irgendwie ganz dankbar für, dass er mal gesagt hat, hier, Laura, ne, hast du dich irgendwie drum gekümmert? So, ich habe dir was Neues geschickt, hast du dir das angeguckt? Und dann immer wieder so diese Erinnerung zu haben und das finde ich irgendwie ganz cool, also dass man das dann auch irgendwie weitergeben kann. Also ich sage auch irgendwie immer so in meinem Freundinnenkreis, ich so, hey, ne, also so, ich würde sagen, ich kenne mich entsprechend mit dem Thema aus, wenn du möchtest, kann ich dir was raussuchen, ne, womit du dich irgendwie auseinandersetzt und immer mal wieder so einen kleinen Stupser von außen geben, weil ich glaube, ich kenne es selbst gut genug, dass man immer so sagt, ach ja, das ist irgendwie so ein lästiges Thema, nee, da kümmere ich mich nochmal drum. Und dann schiebt man das so vor sich her und dann finde ich, also das war, glaube ich, auch so ein großer Aha-Moment. Ich habe das so geschoben und dachte, ah, das ist bestimmt voll der Aufwand. Dann habe ich irgendwie meinen Sparplan angerichtet, habe irgendwie einen Dauerauftrag auf mein Verrechnungskonto und seitdem läuft das. Und ich glaube, das war so ein, wie, ich muss einmal für mich entscheiden, ne, was möchte ich, in welchen Intervallen, ne, wie viel Geld habe ich, muss mir einmal einen Kopf machen und dann kann ich das rein theoretisch 30 Jahre auf Dauerpilot einfach laufen lassen und muss mich um nichts kümmern. Also, ne, wenn ich jetzt auch sage, ich will nicht den Freistellungsauftrag irgendwie für mich nutzen, aber an sich theoretisch könnte ich dann sagen, gut, das war's jetzt.
Absolut, also das ist vielleicht schon der Tipp für unsere Zuhörerinnen, die schon investiert sind. Seid diese nervige Person im Freundinnenkreis, die regelmäßig diese Geldgespräche initiiert und mal nachfragt und dieses Schieben verhindert bei anderen Personen, dann können wir alle auch mehr vom Zinseszinseffekt profitieren. Jetzt abseits der langfristigen Investition, wofür du an der Börse sparst bzw. investierst, was sind so noch deine finanziellen Ziele? Wofür sparst du vielleicht auch Geld kurz- und mittelfristig?
Ja, ich würde, glaube ich, bei mittelfristig anfangen. Also mittelfristig ist es auf jeden Fall mein Ziel, nochmal irgendwann eine kleine Immobilie zu kaufen, so als weiteren Vermögensbaustein für die Altersvorsorge. Gar nicht unbedingt, weil ich da drin wohnen möchte, aber eben, um die dann zu vermieten. Aber das würde ich eher unter mittelfristige Ziele kategorisieren. Und so kurzfristig spare ich gerade aktuell auf eine bestimmte Fortbildung und das auch mit dem ja Hintergrund, dass ich irgendwie denke, okay, mein Master geht in so 2 Jahren vorbei, dann möchte ich irgendwie ins Berufsleben einsteigen und dann möchte ich natürlich auch ein ja gutes Gehalt für mich verhandeln und überlege quasi jetzt auch schon, okay, was sind dann so die Argumente, die ich auf meiner Seite habe und genau, das würde ich so unter kurzfristig verbuchen.
Und trotzdem ja, aber sehr gezielt geplant, also Respekt, dass du jetzt schon weißt, was deine Argumente in der Gehaltsverhandlung in 2 Jahren sind. Sehr vorbildlich.
Ja, wer weiß. So plane ich das hier.
Die Sparrate, wie hoch ist die bei dir monatlich prozentual von deinem Einkommen?
Das sind bei mir 10% und die gehen am Anfang vom Monat gleich quasi von meinem Girokonto ab, dass ich da gar nicht drüber verfügen kann. Und aktuell handhabe ich das aber auch so, dass ich immer noch mal am Ende des Monats schaue, okay, ist noch irgendwie mehr über und das wird dann quasi auch weggespart. Aber ich habe so für mich festgelegt, dass ich 10% haben möchte und bei dem anderen ist es dann noch so Cherry on top.
Okay, und die 10% sind dann einerseits für deine kurz- und mittelfristigen Ziele, also eher auf dem Tagesgeldkonto und aber dann auch langfristig ins Depot.
Genau.
Okay. Apropos Budgettöpfe, wenn du jetzt sagst, okay, der eine Budgettopf ist Sparen, wird direkt nach Gehaltseingang quasi geht der ab, hast du automatisiert, genauso wie der ETF-Sparplan. Wie teilst du deine Budgets auf? Wann hast du sie das letzte Mal angepasst und kommst du damit immer gut klar oder muss da öfter mal justiert werden?
Also ich würde erstmal sagen, ich habe meine Budgets sehr locker kategorisiert. Also ich habe wirklich auch noch ein anderes Konto, da geht auch immer am Anfang des Monats ein Betrag für Spaß drauf. Und das wird dann irgendwie, wenn man mal, weiß ich nicht, einen Barista-Kaffee zwischendurch irgendwo trinken möchte oder ins Kino geht, dafür ist so dieser Betrag. Und dann geht quasi auch noch von meinem Girokonto immer ein fixer Betrag für Lebensmittel und für Mieten, also für die Miete und alles, was dazugehört, an das Gemeinschaftskonto von mir und meinem Partner. Und das andere habe ich jetzt nicht quasi im Budgettöpfen, dass da irgendein Dauerauftrag runtergeht, aber da sehe ich dann natürlich auch, ne, irgendwie, ich weiß so, Betrag X gebe ich in der Regel für, weiß ich nicht, jetzt noch so kleine Deko-Sachen für die Wohnung aus. Und ich weiß immer, wenn das so größere Anschaffungen sind, dann vermerke ich das auch und schaue, okay, habe ich irgendwann mal eine größere, also war jetzt irgendwie gerade ein Geburtstag und ich habe auch einen größeren Betrag Geld bekommen und versuche das so quasi damit so im Blick zu halten und habe das immer so als wie so Sonderausgaben für mich. Und du hattest noch gefragt mit den, wann ich das letzte Mal die Budgettöpfe angepasst habe, richtig? Mhm. Das war, glaube ich, ja, zu Beginn des Praktikums, weil sich da eben dann auch nochmal finanziell was geändert hat. Und da schaue ich dann immer mit meinem Partner gemeinsam, okay, wie sind gerade unsere Einkünfte? Und dann teilen wir das quasi immer prozentual auch bei unseren Fixkosten auf.
Das hört sich bisher ja nach sehr vielen positiven Geldmomenten an, die du erlebt hast. Gab es denn auch was, wo du sagst, ach, da war irgendwie Geld eine Belastung, ist vielleicht ein doofes Wort, aber eine Herausforderung?
Also ich würde sagen, ich glaube, jedes Mal, wenn man so auf Wohnungssuche geht, also ich weiß, ich war so in meiner ersten WG, wollte ich mal mit einer Mitbewohnerin, mit der ich mich sehr gut verstanden hatte, wollten wir zu zweit quasi eine neue Wohnung ziehen. Und ich glaube, da haben wir schnell so gemerkt, so als Studi hast du irgendwie natürlich andere Chancen, als jetzt der Assistenzarzt da 5 Minuten davon entfernt wohnt. Also da, finde ich, merkt man das schon immer ganz dolle, weil man dann auch irgendwie immer eine Bürgschaft und sowas mitgeben muss. Und ich würde sagen, das war jetzt auch zuletzt, als ich mit meinem Partner geplant habe, zusammenzuziehen, gesagt habe so, oh, okay, ich würde das gerne machen, aber wenn ich das mache, weiß ich irgendwie, mich wird eine gemeinsame Wohnung mehr kosten als mein WG-Zimmer, was ich zu der Zeit hatte. Und dann habe ich irgendwie geguckt, gut, dann muss ich irgendwie meinen Job ändern, weil ich so zu der Zeit noch einen Job hatte, wo ich immer sehr unregelmäßig Geld bekommen habe, was in dem Setting völlig fein war, aber wo ich dann dachte, okay, na, wenn sich dann irgendwie meine Fixkosten steigern, dann möchte ich auch immer dieses fixe Einkommen haben, weil ich glaube, ich einfach sehr gerne plane und auch immer sehr gerne Puffer einplanen. Und
da sind wir wieder beim Anfang. Die Pufferliebende Laura. Auch finanziell gesehen.
Ja.
Okay, also eine Herausforderung wird dann überwunden, indem man genau weiß, okay, wofür brauche ich mehr Geld? Was ist die Maßnahme, um es zu bekommen? Also dann die Jobsituation verändern in deinem Beispiel. Jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen zum Sparen. Du hast auch erzählt, als Studie hat man da vielleicht nochmal den ein oder anderen Hack, wenn man knapp bei Kasse ist, aber jetzt auch weiterführend. Hast du vielleicht schon beobachtet in deinem Umfeld, wo ja, im Vergleich zu Menschen, die dir nahestehen, dein größtes Sparpotenzial liegt?
Ja, also ich glaube, es ist vielleicht kein großes, aber ich sage, oder ich denke immer so, Kleinvieh macht auch Mist. Also sind auf jeden Fall so Abos, da habe ich es bislang. Also natürlich auch immer glücklich, weil Leute mich irgendwie, weiß ich nicht, in ihren Familienplanen mit aufnehmen, so bei Abos. Da bin ich echt, also ich habe ein Abo, das ist für meine Musik. Und ansonsten habe ich keine Abos und auch nichts, was irgendwie, ach ja, und dann läuft das jetzt mal so noch aus Versehen, habe ich vergessen zu kündigen. Also da bin ich ganz akribisch und habe da irgendwie auch nur so das Notwendigste, ja.
Kein Streaming, keine Hörbücher, keine Apps.
Nee, alles oder halt Glück, dass ich von jemandem was mitbenutzen darf.
Also. Sehr gut.
Genau.
Okay. Und es gibt aber bestimmt auch Bereiche in deinem Leben, wo du gerne vielleicht auch mehr Geld ausgibst als andere. Was ist das bei dir?
Ich glaube, es sind mehrere. Also ich glaube, das Offensichtlichste oder ja, also das irgendwie, was mir am ehesten jetzt einfällt, ist so Kochen. Also ich mache richtig gerne mir selbst was Schönes zu essen. Und auch wenn wir Essen zu Hause haben für 5 Gerichte und ich aber für das eine Gericht jetzt was finde, irgendwie auf Instagram und denke, ach, das sieht so lecker aus, dann gehe ich auch los und kaufe dafür alles ein und kaufe natürlich auch währenddessen noch 5 andere Sachen, die aussehen wie Spaß. Und da glaube ich, geht dann schon manchmal ein bisschen ja unnötig Geld für drauf, aber es ist irgendwie einfach so meine größte Form der Selbstliebe. Deswegen würde ich sagen, ist es für mich so in Ordnung. Und sonst würde ich sagen, ich gebe, glaube ich, auch so gerade im Vergleich zu meinem engsten Umfeld gerne eher viel Geld für irgendwie neues Handy aus, weil mir, glaube ich, so der Akku und dass das irgendwie funktioniert und zuverlässig ist, auch sehr, sehr wichtig ist. Und ja, da bin ich, glaube ich, schon eher bereit, dann nochmal ja mehr Geld für auszugeben und das irgendwie auch neu zu kaufen und dann natürlich auch lange zu benutzen. Aber ja, da habe ich eine andere Bereitschaft, Geld auszugeben.
Also Technik und Ernährung. Aber wie du auch gesagt hast, Ernährung als Form der Selbstliebe, Kochen, Me-Time ja dann auch haben und neue Dinge auszuprobieren, ist ja dann auch ein schönes Hobby, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen teurer ist.
Ja, und wo du gerade sagst, apropos schön, ich glaube, ich habe auch eine Schwäche für schöne Dinge, also so Einrichtungssachen oder so Keramik, da habe ich auch einen schwachen Moment manchmal für.
Na gut, solange es in die Budgettöpfe passt,
ja,
passt das ja, weil die Sparrate ist ja automatisiert, also davon kannst du nicht mehr abgezogen werden. Gut, genau. Laura, dann kommen wir schon fast zum Ende. Mich interessiert, ob du jetzt noch einen persönlichen Finanzhack hast, den du mit unserer Community teilen möchtest.
Ja, also ich weiß nicht, ob das so für jede Lebenssituation und für jede Person so ein universell passender Finanzhack ist, aber es ist, glaube ich, für mich mein liebster Finanzhack ist einfach, wenn man so Sachen gerne haben möchte. Ich habe das jetzt gerade gemerkt, irgendwie die erste gemeinsame Wohnung einzurichten, ist das ja alles irgendwie sehr, sehr teuer. Und da habe ich schon sehr viel irgendwie Geld sparen können oder richtig gute Deals gemacht, wenn ich irgendwie auf Kleinanzeigen geschaut habe oder irgendwie auf anderen Plattformen, wo man Sachen secondhand kaufen kann oder auch einfach lokal. Und das finde ich irgendwie immer so ganz nett, weil man da häufig eben, weil weiß ich nicht, dass jemand schon mal irgendwie auf dem Stuhl ein Jahr lang gesessen hat, kriegst du den irgendwie dann für die Hälfte des Preises. Und ich glaube, wenn einem das irgendwie nichts ausmacht, dann ist das, glaube ich, ein super Spartipp. Und ja, das ist irgendwie was, was dann natürlich auch wieder sehr mit meinen Werten irgendwie einhergeht und gleichzeitig Geld spart, also ein Double Win.
Sehr gut. Dann bedanke ich mich für deine ganzen Insights, dass du uns mitgenommen hast und ganz viel ja auch privat von deinen Finanzen erzählt hast. Jetzt haben alle, die dein Gesicht von Instagram kennen, auch noch ein bisschen mehr Kontext zu dir und deinen Finanzen. Vielen lieben Dank und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier bei Schwungmasse.
Danke dir.